Aussagen, die so als Kritik an dem Text getarnt sind, verdienen es eigentlich nicht, dass man weiter darauf eingeht, weil genau das ist ja die Funktion davon, ne? Es ist ein Zeitdieb. Es soll dich in die Lage bringen, etwas zu erklären, was nicht erklärt werden muss. Etwas zu rechtfertigen, wofür eigentlich das Gegenüber sich rechtfertigen müsste.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Heute zum Glück mal wieder bei mir in der Küche. Die viel zuhören, wissen, dass ich mich immer besonders freue, wenn ich Menschen analog treffen kann, und das ist heute der Fall. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen würdest.
Hallo, ich bin Shehnaz Durst, ich bin Schriftstellerin. Mein Debütroman heißt Ruh und ist im Februar im Echo Verlag erschienen, und es ist sehr schön, hier zu sein.
Und vor allen Dingen ist der sehr schön, haben wir gerade schon drüber
das
gesprochen.
Genau. Das, die Haptik haben wir gerade schon analysiert. Es liegt gut in der Hand, kann man gut unterwegs lesen.
Ja, wir werden auf jeden Fall auch was hören. Und es gibt viele Überschneidungspunkte in deinem Roman zu den Themen, die auch hier im Podcast immer mal wieder eine große Rolle spielen. Ich spoilere jetzt noch nicht zu viel, du darfst vor allen Dingen gleich darüber sprechen. So oder so würde ich dich aber auch fragen, so wie ich das immer am Anfang der Folgen mache, auch wenn wir schon so ein bisschen abgesprochen haben, worüber wir insgesamt auch reden möchten, woran du so denkst, wenn du an das Thema Schule und Bildungssystem denkst, und ob es vielleicht etwas gibt, das dir durch den Kopf geht, wenn du überlegst, ob die Schule oder das Bildungssystem was damit zu tun hat, was du heute so machst. Und klar, jetzt sagst du, du bist Schriftstellerin und kannst sagen, ich habe schreiben gelernt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du schreibst ja auch zu bestimmten Themen oder zeichnest deine Figuren auf eine bestimmte Art und Weise. Und ja, vielleicht gibt's da ja irgendeine Art von Zusammenhang.
Ich würde vermuten, dass das so ist. Es ist auch schön, dass du das so von außen auf den Text blickend auch so einschätzt. Tatsächlich ist für mich meine eigene Schulerfahrung und Erfahrung an der Hochschule sehr, sehr prägend gewesen, nicht unbedingt im besten Sinne. Ich bin selbst keine Pädagogin. Das heißt, im Grunde genommen habe ich aktuell keine Anknüpfungspunkte zur Schule an sich, nicht in meinem Alltag. Ich habe aber einige PädagogInnen in meinem näheren Umfeld und vor allem eben auch SchülerInnen. Und da merke ich, wie sehr mich das beschäftigt, wie Schule heute eigentlich auch aussieht, wie dieser Ort, der sehr spezifische Dynamiken mit sich bringt, sei es Macht, sei es aber eben auch Wissensvermittlung und was wird eben als Wissen anerkannt und was nicht und von wem nicht, sind Dinge, die mich enorm beschäftigen und wo ich mich frage, hat es eine Veränderung gegeben, seit ich in der Schule war? Wenn ja, wie sieht die aus? Verändert sich das konstant in eine Richtung oder, also die wenigsten Dinge im Leben sind ja statisch, irgendwas wird sich verändert haben, aber gibt es eine Vorwärtsbewegung, gibt es eine Rückwärtsbewegung? Beides gleichzeitig, seitwärts. Das sind auf jeden Fall Sachen, die mich interessieren. Und für meinen Roman, für Ruh, ist mir sehr wichtig, mit verschiedenen Dingen zu spielen. Das heißt, verschiedene Gedankenexperimente auch aufzumachen. Und ich muss sagen, als ich diese Hauptfigur, über die wir bestimmt gleich noch mehr sprechen werden, über Jemal, als ich die entworfen habe, war sehr schnell klar, dass Jemal Lehrer sein soll. Erstmal wusste ich nicht so genau, warum, also so wie Figuren entstehen, das ist bei mir häufig eher erstmal durch so Impulse, so Gedankenfetzen, die irgendwie plötzlich auftauchen. Und das war so ein Gedankenfetzen, und im Schreiben habe ich dann festgestellt, dass das eine sehr gute Fügung ist, um unterschiedliche Themen, die mir wichtig sind, in diesem Text zu verarbeiten. Und so ein Gedankenimpuls ist natürlich auch nicht zufällig und hat natürlich total viel damit zu tun, wie ich selbst geprägt wurde.
Ich finde das so spannend, weil es auch ein bisschen beschreibt, wie damals Christina und ich auch zu dem Podcast gekommen sind. Also ein bisschen sage ich bewusst, weil es natürlich nicht so der einzige Punkt ist, aber wir sind ja beide Deutschlehrerinnen. Entsprechend so qua Profession, nenne ich es jetzt mal, lesen wir natürlich recht viel und haben in dieser Pandemiezeit, 2021 haben wir mit dem Podcast angefangen, und haben unglaublich viele auch Lesungen und Panels und so weiter irgendwie verfolgt. Und damit konnte man ja sehr viel, das war ja das erste Mal so, dass man irgendwie an allem in Berlin teilnehmen konnte und so, weil alles plötzlich online war und man jeden Tag irgendwie, es so gesuchtet hat wie so Netflix-Serien sonst oder whatever-Serien.
Ja, das ging mir voll aus. Ja.
Ein so ein Impuls, tatsächlich diesen Podcast zu machen, war, dass uns eben aufgefallen ist, dass egal was für eine Art von Lesung, egal was für eine Art von Panel zu politischen Themen, die uns interessieren, zu literarischen Themen, die uns interessieren, zu Neuerscheinungen, Besprechungen, Kontinuitäten und so weiter, Schule immer vorkam. Also wir haben uns wirklich, oder ich habe hier gesessen und ich habe gedacht, ich kann fast die Uhr danach stellen, wann das Thema Schule kommt und oder wann zumindest gesagt wird, na ja, das fängt ja schon in der Schule an oder na ja, das fängt ja schon in der Bildung an. Und ganz oft passiert es auch bei diesen Fragen, wenn AutorInnen oder Aktivistinnen, JournalistInnen, wer auch immer spricht, WissenschaftlerInnen, gefragt werden, ja, aber was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit dem Rechtsdruck? Was machen wir denn jetzt mit dem Problem der Radikalisierung, was machen wir denn mit Problemen des Klassismus, was machen wir denn mit all den Ismen dieser Welt? Und ganz oft ist dann die Antwort, na ja, das Bildungssystem. Und das steht ja in so einem ganz absurden Paradox dazu, dass da natürlich nicht genug Geld reingesteckt wird, dass genau zu dieser gleichen Zeit ganz viel darüber geredet wurde, wie viel Reform, ich würde sagen, wie viel Revolution dieses System eigentlich braucht und so weiter und so fort. Ja. Und deshalb finde ich es umso spannender, dass in deinem Roman das nicht so versteckt ist, sondern der Protagonist in dem Fall einfach in Anführungsstrichen, ne, aber jetzt vor dem Hintergrund, was ich gerade gesagt habe, tatsächlich Lehrer ist und es nicht so mitläuft, sondern das ist natürlich auch meine Lesart, ne? Ich kann es wahrscheinlich auch nicht anders lesen, aber das Thema Schule irgendwie auch eine zentrale Rolle spielt oder zumindest immer wieder vorkommt, um bestimmte Dinge aufzuzeigen. Und das hast du jetzt gerade auch schon so ein bisschen beschrieben und das beschreibt vielleicht auch, warum ich auch gesagt habe, ey, das ist ein spannendes Buch, um dazu eine Podcast-Folge zu machen und wirklich auch so das, was du geschrieben hast, in den Blick zu nehmen. Das ist jetzt gar keine Frage, sondern es sind so ein bisschen Gedanken auch dazu, warum wir hier zusammen sitzen. Ich würde mich freuen, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angekündigt, wenn du diese Hauptfigur so ein bisschen vorstellen würdest, weil ich glaube, dann kommen wir dem Ganzen noch mehr auf die Spur.
Ja, genau, den Namen haben wir ja gerade schon gedroppt. Jemal steht im Zentrum dieser Geschichte. Jemal ist meiner Meinung nach ein Charakter, der viel Wert auf Ordnung legt und sein Leben gerne sehr geordnet haben möchte. Und je weniger irgendwie alles funktioniert, desto mehr möchte er das eigentlich. Und wahrscheinlich gibt es da auch eine Kausalität, warum es eigentlich nicht funktioniert und was sein Ordnungsdrang damit zu tun hat. Zum Zeitpunkt, wo der Roman einsetzt, ist Jemal ja vielleicht so Ende 30-ish. Er ist geschieden und hat eine kleine Tochter, die bald im Grundschulalter sein wird. Und er ist seit ein paar Monaten in einer Situationship Georg. Und er hat in seinem Berufsalltag als Grundschullehrer ja immer wieder sehr unangenehme Auseinandersetzungen mit dem Kollegium und eben auch mit Eltern von seinen Schulkindern. Das vielleicht so zu dieser Figur, zum Hier und Jetzt dieser Figur. Was sich dann so nach und nach entrollt ist, Jamal hat auf jeden Fall irgendwie ein Thema mit Brüchen. Mhm. Und das hat auch was damit zu tun, dass er die ersten 8 Jahre seines Lebens fern von seinen Eltern und von einem Teil seiner Familie verbracht hat. Er ist in der Türkei geboren. Die Eltern wollten eigentlich zurück. Das hat nicht geklappt. Er kam zur Welt, er ist dort geblieben und erstmal bei seinen Großeltern aufgewachsen und dann als sogenanntes Kofferkind dann eben im Grundschulalter dann nach Deutschland gekommen. Das heißt, es geht sehr viel um Verlassenwerden und aber dann natürlich auch um Verlassen. Es ist etwas, womit Jamal ganz schlimm hadert, was ihm aber vielleicht schon so sehr zur Gewohnheit geworden ist, dass er es nicht so richtig, nicht auf so einer bewussten Ebene wahrnimmt. Und nun ist es aber so, dass natürlich das Leben da ungünstig einwirkt, der Alltag in der Diaspora, der eben sehr schwierig auch sein kann, eine neue Beziehung, dann auch die Beziehung vor allem eben zu dem eigenen Kind und zu der Ex-Frau. Und das sorgt vielleicht alles zusammen ein bisschen dafür, dass eine weitere wichtige Figur auftaucht, die zweite Hauptfigur, würde ich sagen, nämlich Jamals Urgroßmutter Süvede, die anfängt, so mitten in diesem Überforderungszustand, Jamal in seinen Träumen heimzusuchen und ja, ihn sozusagen mitzunehmen an seltsame Orte, könnte man vielleicht sagen, an Orte in der Psyche, vielleicht von ihm, vielleicht von ihr.
Man
weiß es nicht.
Ich glaube, es wäre tatsächlich ein ganz guter Zeitpunkt, was zu hören und dann wieder auf die Themen, die du eben schon angesprochen hast, nämlich die Fragen von Macht und vielleicht auch Wissensbeständen zu sprechen zu kommen.
Ja, voll gerne. Ich habe mir überlegt, dass ich nicht so sehr vom Hier und Jetzt aus Jamals Welt jetzt erzähle, sondern wir uns erstmal seine eigene Kindheit und Jugend ein bisschen anschauen, zu dem Zeitpunkt, als er schon in Deutschland ist. Vielleicht wird das ein Punkt sein, wo sich schon ein bisschen daraus ableiten lässt, warum Jamal eigentlich sich dafür entschieden hat, Lehrer zu werden. Und das ist jetzt voll die lange Anmoderation. Die ZuhörerInnen mögen mir verzeihen. Es wird dazwischen noch so eine kleine Traumsequenz geben, um so einen Eindruck davon zu bekommen, wie funktioniert eigentlich so dieser Dialog zwischen Jamal und seiner Urgroßmutter Schwede, die ihn ja eben in Träumen heimsucht. Da es eben um Jamals Jugend und Kindheit geht, tauchen ein paar Personen auf, die darin eben eine Rolle gespielt haben. Eine von seinen beiden Schwestern, nämlich seine Eltern, aber eben auch ein Jugendfreund, nämlich Sinan. Das ist so ungefähr das Personal und ich glaube, da fange ich jetzt einfach an. Am Gymnasium war Jamal nicht die einzige Person mit nicht deutschem Namen, war aber trotzdem als der einzige Ausländer bekannt, so sagte man damals noch. Er war älter als alle anderen in seiner Klasse, da er ein Jahr in der Förderklasse verschwendet hatte. Damals, ganz am Anfang, war es schwer gewesen, die Sprache zu lernen, aber er hatte das in 0,0 drin, weil Büscher Abla abends mit ihm übte. Dennoch musste er das ganze Schuljahr machen, blieb brav und fleißig und bekam gute Noten. Und zum Ende der Grundschulzeit, als die Empfehlungen für die weiterführenden Schulen ausgesprochen wurden, wollte man ihn trotzdem auf die Hauptschule schicken. Büscher starrte auf den Schrieb, den Jamal aus der Schule mitgebracht hatte, und bekam ein ganz rotes Gesicht. Jamal verstand, dass sie wütend war. Er dachte, es sei seine Schuld. Klein und still saß auf dem Küchenstuhl, während sie vor der Geräuschkulisse sich öffnende und schließende Schränke und Schubladen ihre Wut offenbarte. Mutter war mit den Vorbereitungen für das Abendessen beschäftigt und rumpelte über die Anrichte wie ein sehr lauter Geist. Seine große Schwester stand schließlich auf und holte sich das Töpfchen mit den Kartoffeln, die es zu schälen galt. »Soll ich helfen?«, fragte er schüchtern. »Nein«, antwortete sie scharf und fing an, das Gemüse in schnellem Tempo mit dem Küchenmesser zu bearbeiten. An jedem Stück Schale, das sie entfernte, war sehr viel Kartoffel dran. Niemand sprach und diese ganzen Dinge in Bewegung. Der aufgedrehte Wasserhahn, das zischende Salzschein der Pfanne und die krachenden Töpfe und die armen schrumpfenden Kartoffeln wurden so laut, wie normalerweise nur Menschen sein sollten. Jamal hätte nicht genau sagen können, was es war. Es fühlte sich alles falsch an. Mein Sohn, hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? Fragte Nurjahan ihn schließlich in ihrem typischen, überhaupt nicht an der Frage klingenden Tonfall. Bei ihr klang alles nach Aussagen. Hab keine. Ja, was ist mit Mathe? Schaltete Bishra sich ein. Da, yap, madam. Ja, dann hopp, sagte Bishra. Geh Hausis machen. Darf ich die hier machen? Nein, im Zimmer. Los jetzt. Nur wenige Monate also, bevor Jamal das erste Mal anfing zu rauchen, war er immer noch Habib, also dieser 11-jährige Junge, der zögerlich vom Küchenstuhl rutschte und auf Kommando der Großen aus dem Raum ging. Es gerade so bis ins mit der Schwester geteilte Zimmer schaffte, bevor er anfing heimlich zu weinen. Er schloss die Tür nicht ganz. Vielleicht, weil er nicht das Gefühl haben wollte, die ganze Welt bestünde nur noch aus diesem 8 Quadratmeter großen Zimmer, weil ihn das zum einzigen Erdenbewohner machen würde. Vielleicht, weil er wissen wollte, ob Mutter und Schwester über ihn sprachen, wenn er weg war, und was sie sagen würden, ob sie seine Schuld klar benennen würden. An Hausaufgaben war nicht zu denken. Aber Elternschaft ist eben eine Sache, die du dir nicht vorstellen kannst, bis sie passiert. Letzte Nacht, nach vielen wachen Stunden des Finstern die Finsternis starrens, sah Jamal erneut Zuwede. Diesmal war sie weder jung noch alt. Eigentlich war sie noch nicht einmal so richtig Materie. Trotzdem sprach sie zu ihm, sagte wieder, du bist noch ein Kind. Und ihre Tesbih, die sie, wie Jamal noch aus Erzählungen weiß, auch oft wie eine Kette trug, um sie nicht zu verlieren, war nun in Kadirs Hand. Sein Vater sah so aus, wie Jamal sich ihn aus seiner Kindheit an ihn erinnerte, womöglich ein wenig jünger, kräftigere Farben als in der Realität. Kadir legt die Tesbih auf den Tisch, den alten Küchentisch in der Dachgeschosswohnung, und alles bleibt in seiner Ordnung. Nurjahan stellt einen Teller mit Gemüse und Fleisch vor ihn auf den Tisch, setzt sich und lässt die Tesbih zwischen ihren Fingerkuppen wandern. Deine selige Muttersmutter, sagt sie zu Kadir, hat mir vor Jahren, Jahren die Sterne gelesen. Wusstest du das? Kurz nach unserer Heirat und nachdem du zurück nach Deutschland bist, weißt du noch, du hast mich ein Jahr allein gelassen. Wir haben geheiratet und du bist nach Deutschland. Ich bin dort geblieben. Die Selige und deine Mutter haben sich zu jeder Zeit gut um mich gekümmert. Weißt du das überhaupt, wie gut deine Mutter ist? Gott soll zufrieden mit dir sein. Kadir hört stumm zu, vielleicht aufmerksam, vielleicht nicht. Der Teller voll mit Essen vor ihm bleibt unberührt. Und in Jamal erstarkt das Gefühl, hier nicht er selbst zu sein, sondern etwas im Raum. Zu beobachten, aber nicht von außerhalb. Sprachlos Teil des Geschehens zu sein. Die Selige hat mir beschrieben, sagt Nurjahan jetzt, dass wir 4 Kinder haben werden. 3 Mädchen. Das dritte werden wir verlieren und viel später einen Sohn bekommen. Ich fand es schrecklich, das zu hören. Ich habe eine Woche jede Nacht geweint. Verstehst du, warum? Kadir reagiert nicht. Eine Nacht, 2 Nächte. Ich wollte aufhören, aber ich konnte nicht. Dann hatte die Selige genug von meinem Weinen, stand mitten in der Nacht vom Bett auf und kam zu mir, legte die Hand an meine Stirn und betete für mich, bis ich einschlief. Als ich wach wurde, wusste ich nicht, wohin ich blicken sollte. Ich schämte mich. Meine Hände konnten nichts halten, was ich anfasste. Die Selige schlief in unserem Zimmer, wie immer um diese Zeit. Deine Mutter kam zu mir. Tochter, sagte sie, meine Mutter weiß, was sie spricht. Du wirst es überstehen. Dein Sohn wird gut sein. In diesem Moment löst sich Jamals Verschmelzung mit dem Etwas in diesem anderen hier in seinem Kopf. Und Kadir scheint aus seiner Trance zu erwachen. Kadir nickt. Und Jamal denkt, ich bin nicht gut. Und der Traum geht einfach weiter, obwohl Jamals Atmung staccatoartige Züge annimmt. Und jetzt wollen sie unserem schönen Sohn den Weg versperren. Du musst etwas tun, sagt Nurjahan zu Kadir. Sprich mit Ali, Lehrer, frag ihn um Rat. Am nächsten Tag, es ist mitten in der Woche, aber Jamal ist vom Unterricht freigestellt, will er seine Gedanken sortieren und denkt über den einfachsten der Traumfetzen nach. Erinnert sich an seinen Lehrer in der türkischen Schule, die er an 2 Nachmittagen in der Woche zusätzlich zur deutschen Grundschule besuchte. Ali Hoca war ein geduldiger, freundlicher, strenger Mann, für die Bildung der Kinder im Gulbit selbst ins Gulbit geschickt worden. Ein sehr aufmerksamer Mensch, der nur für seine Schulkinder zu leben schien, außerdem stets freundlich und dennoch streng, immer nach der besten Leistung der Kinder und darin auch der besten Leistung seiner selbst strebend. Ein Pädagoge, dem man seine Kinder in der Fremde anvertrauen konnte. Jamals Gedächtnis springt zu der Zeit, als er mit dem Gedanken spielte, die Schule nach der 10. Klasse zu beenden. Sinan hatte schon seit einem Jahr seinen Abschluss. Er arbeitete jetzt auch in Emerabis Werkstatt und sagte oft, dass es dort immer einen Platz für Jamal gebe. Auch wenn die Werkstatt gar nicht Ömers Werkstatt war und sie bestimmt nicht mehr als einen Lehrling einstellen würden. Aber die Vorstellung gefiel Jamal. Er wälzte sie monatelang hin und her und als Büschra ihn am Telefon auf den jährlichen Beratungstermin für den Schulwechsel zum beruflichen Gymnasium ansprach, rutschte sie ihm raus. Habib, willst du mich verarschen? Weißt du eigentlich, was wir alles getan haben, damit du genau das nicht machen musst? Schimpfte sie ihn transkontinental aus ihrem Urlaub heraus an, untermalt von den Quengelgeräuschen ihrer weniger wochenalten Nichte im Hintergrund und dem hartnäckigen Klacken in der Leitung. Wieso, was habt ihr denn schon gemacht? Trotzte Jamal. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Klacken, klacken. Seine Neffen riefen im Chor aus Bischers auf. Daje, daje. Was wir gemacht haben? Was wir gemacht haben? Sagte seine große Schwester nun, einmal anklagend und einmal nachdenklich. So formt sich ein Gedächtnisbild in Jamals Jetzt, konstruiert aus seinem eigenen Erleben und erzähltem Wissen. Doch was spielt das schon für eine Rolle? Denn so ist es doch immer und nicht nur bei ihm. Wenigstens das weiß er sicher. An jenem Tag, als sein 11-jähriges Ich mit der Empfehlung für die Hauptschule nach Hause kam, er die Wut im Raum auf sich bezog und sich verkroch, brach für ihn die Nacht weit früher als für die Erwachsenen an. Er ließ das Zimmer im Dunkeln, wollte die Dinge darin nicht so genau sehen, keinen Trost in seinen Spielsachen oder dem vertrauten Bücherchaos auf Büschers Seite des Zimmers finden. Er verdiente das nicht. Aber die Dunkelheit machte ihm nach wenigen Augenblicken Angst. So öffnete er die Tür einen Spalt und stellte sich daneben, den Rücken an die Wand gepresst, als müsste er eins mit ihr werden. Auf der anderen Seite wurde kein Wort mehr gesprochen. Er wurde zum Abendessen gerufen, man blieb schweigsam. Später half Abla ihm mit den Hausaufgaben. Er ging früh ins Bett, weil er traurig und erschöpft war. Aber Büscher setzte sich ins Wohnzimmer zu ihren Eltern. Kadil war nach Hause gekommen, als die Kinder mit Jamals Schulaufgaben beschäftigt gewesen waren. Er hatte bereits von der Hauptschulempfehlung gehört. Meine Tochter, sagte Vater nun, ich werde morgen mit Ali Lehrer sprechen. Aber sag es mir jetzt, ist dein Bruder ein guter Schüler oder nicht? Bestärkt von Bishas Wissen und von Ali Hojas kurzem Abriss darüber, die falsche Schulempfehlung an eben dieser Grundschule schon mit vielen Kindern erlebt zu haben und diese Ungerechtigkeit nicht weiter zulassen zu wollen, aber dafür eben auch Mitstreitende unter den Lehrern zu brauchen, ging Kadir am übernächsten Tag vor der Spätschicht in Habibs Schule, als die Kinder gerade aus dem Gebäude strömten. Er fragte sich zur Klassenlehrerin durch und stellte sie zur Rede. Er, der kaum Deutsch sprach, brachte sein Gegenüber in die Verlegenheit, nicht erklären zu können, warum sie das Kind auf eine Schule schicken wollten, die seine Fähigkeit nicht ausschöpfen würde. Damit war es klar. Jamal musste weiter mit der Schule machen. Keine Werkstatt. Kein Sinan. Alles würde sich ändern.
Vielen Dank. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste eigentlich klatschen.
Oh, ich weiß nicht, ob das bei diesen Versprechern angebracht ist.
Ich habe gerade gedacht, falls jemand zuhört und ein Hörbuch machen würde, ich liebe Hörbücher. Und ich hätte es liebend gerne von dir vorgelesen bekommen, glaube ich.
So schön.
Werbung. Ja, richtig gehört. Diese Folge wird gesponsert von Care Deutschland e.V. Care und das Kiwi-Programm habt ihr ja bereits in meiner gemeinsamen Folge mit Ara Stielau kennengelernt. Es war Folge 73 und hier nochmal ein kleiner Reminder. Ihr seid Lehrkräfte und auf der Suche nach einem spannenden und kostenlosen Workshop, der sich mit Vielfalt und Begegnung in unserer Gesellschaft beschäftigt und eure Klassengemeinschaft in ihrem Zusammenhalt stärkt. Dann schaut euch doch mal das Kiwi-Programm von Care Deutschland an und bucht einen kostenlosen Workshop, bei dem die TrainerInnen zu euch an die Schule in eure Klassen kommen. Ihr könnt euch aber auch selbst fortbilden. Das Kiwi-Programm bietet nämlich auch kostenlose Fortbildungen für Lehrkräfte an. In diesen erhaltet ihr praxisnahes Wissen zu transkulturellem Lernen und Diversitätssensibilität. Und das ist richtig, richtig cool, außerdem fördert Care auch Schulprojekte, die sich mit dem Thema Vielfalt beschäftigen, mit bis zu 400 Euro und das super niedrigschwellig. Bisher wurden beispielsweise die Produktion eines Rap-Songs, Street-Art-Projekte, ein interkulturelles Kochbuch, Theaterstücke und neue Bücher für die Schulbibliothek gefördert. Alle weiteren Informationen und Links zum Kiwi-Programm und zur Schulprojektförderung findet ihr in den Shownotes.
Mir sind jetzt direkt, also ich habe ja schon gelesen, aber bei der Stelle, die du vorgelesen hast, es ist ja immer so, wenn man am Ende der Lektüre angekommen ist, springt man nicht unbedingt zu den Stellen zurück. Und wenn man sie dann nochmal hört, fallen einem ganz viele Dinge auf, die einem vielleicht in dem Moment, als man an der Stelle war, noch nicht aufgefallen sind. Mhm. Und hier berichtet Gemma von seiner Schulerfahrung. Und das ist eine Erfahrung, über die wir auch in dem Podcast schon oft gesprochen haben, nämlich diese Einteilung und Zuordnung nach der 4. Klasse in unserem Schulsystem. Wer bekommt welche Empfehlungen und warum und wie viel strukturelle Diskriminierung steckt auch in diesen Empfehlungen, ohne dass sie jedes Mal bewusst sein muss, aber doch immer wieder da ist. Und gleichzeitig wird beschrieben, dass Hilfe da war, dass sich Leute für ihn eingesetzt haben und dass er letztlich auf das Gymnasium gekommen ist und dann ja auch selber Lehrer wird. Und ich glaube, da kann man durchaus schon Zusammenhänge herstellen. Und gleichzeitig erlebt er dann ja auch als Lehrer in einer anderen Rolle wieder Dinge, die vielleicht andere Lehrkräfte auf diese Art und Weise nicht erleben würden. Meine Frage wäre so ein bisschen, hatte ich das selber beim Schreiben nicht irgendwie auch ein bisschen wütend gemacht?
Oh, voll.
Voll. Oder das zu schreiben. Und dazu kommt ja noch die Ebene, also wir müssen jetzt nicht alles verraten, aber die Ebene seiner Tochter spielt ja auch nochmal eine Rolle und welche Erfahrungen sie wiederum macht, wenn sie im Verlauf des Buches ja dann tatsächlich auch zur Schule geht. Und du schreibst es nicht unbedingt als Happy End. So. Also nicht jetzt auf das ganze Buch bezogen, aber vielleicht was diese Aspekte angeht. Also du hast es eben auch schon ein bisschen angesprochen, Dinge verändern sich, aber irgendwie auch nicht.
So. Leider ist das ja so. Also so systemische Veränderungen sind ja wahnsinnig schwer zu erreichen, das wissen wir alle. Ich denke, was du gerade angesprochen hast mit der Tochter Ekin, das ist so eine Sache, die ich so als gute Fügung mitgemeint haben könnte, als ich vorhin darüber sprach, wie die Dinge so sich zusammenfügen in einem Text angeht. Ekin ist ziemlich ähnlichen Sachen dann ausgesetzt oder ja, eigentlich genau denselben Sachen, wie auch schon ihr Vater. Aber ihr Umgang damit ist vielleicht anders, als es bei Gemma der Fall gewesen ist. Wie weit sie das dann letzten Endes bringen wird, als Jugendliche, als Erwachsene, das wissen wir leider nicht, weil der Text bis dahin das nicht weiter verfolgt. Gleichzeitig möchte ich darin natürlich eine gewisse Zuversicht sehen. Auch ich weiß nur das, was in diesen Seiten eingefangen ist und noch so ein kleines bisschen mehr von davor und ein bisschen mehr von danach. Aber genauso wie auch Lesende, die Freiheit haben, diese Geschichte, die eher ein bisschen offen endet, für sich selbst weiterzuspinnen, so ist das für mich auch. Und so hoffe ich für Ekin, dass es für sie besser wird. Aber natürlich ist, du hast es ja nicht grundlos gefragt, natürlich waren ganz, ganz viele Sachen davon riesige Aufreger für mich im Schreiben, tatsächlich.
Was war denn vielleicht das Schwierigste zu schreiben? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so leicht ist, also jetzt auch wirklich aus deiner schreibenden Perspektive, sich diesen vielleicht auch teilweise dann schmerzhaften oder wütend machenden Passagen zu widmen. Gab es das oder warst du dann eher so, das schreibe ich jetzt erst recht? So. Oder ich schreibe es jetzt so aus mir raus? Also, ja.
Ich weiß nicht, ob das aus mir rausschreiben, das kenne ich aber eher aus essayistischen Texten oder eben Sachen, die so im weitesten Sinne autofiktional sind. Bei diesem Text weil es ja Langform ist, weil es da natürlich dann auch ganz, ganz viel um Struktur geht und um eine innere Textlogik, habe ich gar nicht so sehr die Freiheit gehabt, einen Frust aus mir rauszuschreiben in dem Sinne, sondern es war tatsächlich eher so, dass ich wusste, okay, es gibt halt bestimmte Sachen, die ich in diesem Text verhandeln will oder sogar ja wie so eine Art Zwang oder Notwendigkeit spüre, die zu verhandeln. Und dann war es tatsächlich sehr anstrengend teilweise, ja, in diese Szenen reinzugehen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt etwas gab, was ich besonders schlimm fand. Gleich zu Anfang, so im zweiten Kapitel, gibt es dann bereits eine Situation, wo wir Jamal ins Büro des Direktors folgen. Und das ist keine angenehme Situation, der dann auch noch vorausgeht, dass natürlich schon etwas anderes passiert ist, was dann so in der Rückblende erzählt wird. Und das hat mit Rassismus zu tun. Es war, ich erinnere mich daran, dass es ein bisschen schwierig war für mich, diese Szene zu schreiben, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie sie gelesen wird. Und ich denke, dass es auch was ist, was ich, als ich diesen Text angefangen habe, mich immer wieder gefragt habe, wie werden die Dinge gelesen? Und davon musste ich mich dann eben befreien, so im Laufe der Arbeit an diesem Text. Tatsächlich ist es auch so gewesen, dass lustigerweise genau diese Szene mit dem Schulrektor oder auch der Spittel, wie ich ihn gerne nenne, und auch Jamal ihn zufälligerweise auch gerne nennt, dass mir da gespiegelt wurde von einer weißen Person, das ist ja überhaupt nicht realistisch, dieser Rassismus. Und das ist auch nicht nur einmal passiert, das passiert immer wieder, dass weiße Menschen mir sagen, das ist doch irgendwie überhaupt nicht plausibel, was da alles passiert, was der alles an Rassismus erlebt, das ist doch Quatsch. Man könnte jetzt darüber lachen, wenn man die Kraft dafür hätte. Ne? Was ich in solchen Situationen immer wieder merke oder immer wieder neu lernen muss, diese Aussagen, die so als Kritik an dem Text getarnt sind, verdienen es eigentlich nicht, dass man weiter darauf eingeht, weil genau das ist ja die Funktion davon. Ne? Es ist ein Zeitstehler, ein Zeitdieb. Es soll dich in die Lage bringen, etwas zu erklären, was nicht erklärt werden muss. Etwas zu rechtfertigen, wofür eigentlich das Gegenüber sich rechtfertigen müsste. Genau, und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn man an so einem Text arbeitet, dann ist es ja immer, guckt man halt von der Wand bis zur Tapete und man denkt, das Schreiben, das ist so das Harte daran. Oder in bestimmte Szenen reinzugehen, bestimmte ja Kanäle eben für Themen zu finden, die man halt verhandeln möchte. Und man denkt vielleicht nicht so ausführlich an die Rezeption. Bei mir war es eher so, dass ich natürlich diffuse Vorstellungen vielleicht hatte. Und man muss auch sagen, das meiste hat man ja schon mal in irgendeiner Form erlebt. Ganz viele Dinge sind Wiederholungen und ganz viele auch gute Erfahrungen, auch schlechte Erfahrungen, so generell, ne, geht es einfach sehr, sehr viel im menschlichen Leben um Wiederholungen. Und so ist es letzten Endes eben auch mit diesem Text. Und so war auch ein Erzählanlass zu sagen, ich möchte mir das Thema der Wiederholung genauer angucken. Und dafür war erzählerisch dieses System Schule natürlich dann auch sehr, sehr gut geeignet, um auch Rückkopplung so zwischen Jamal und seiner Tochter Ekin dann auch herstellen zu können.
Und ich hatte beim Lesen das Gefühl, auch Vermischung zu kreieren zwischen dieser wirklich ja sehr persönlichen Geschichte. Also es ist ja keine Geschichte, die jetzt explizit sagt, Rassismus im Schulsystem und das aufdröselt und so. Oder wo es wirklich, also ne, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde es nur darum gehen. Also das wird immer wieder in Sequenzen eingeflochten in diese Gesamtgeschichte, verbunden mit der Situation, wie geht es ihm eigentlich gerade in der Gegenwart und was sind die Themen, die er so mit sich und der Welt auszuhandeln hat. Und diese Situationen zeigen eben auf, dass diese Themen nicht nur, was auch immer das heißt, aber eben nicht nur persönlich sind. Also das ist jetzt nicht was rein Individuelles im Sinne von, ja, mir geht's gerade nicht gut, weil XY war irgendwie blöd zu mir oder so. Also ich sage das jetzt bewusst so ein bisschen vereinfacht, sondern meine Erfahrungen, logischerweise, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und die ich auch jetzt weiterhin mache, die ich vielleicht für die Zukunft, für meine Tochter antizipiere, die spielen eine große Rolle in meinen Entscheidungen, die ich tagtäglich im Umgang mit Menschen, aber auch mit mir selber treffe. Und das war was, was mich beim Lesen sehr berührt hat, weil ich das Gefühl hatte, dass so eine Art, ich nenne es jetzt mal Zeigefinger, ich weiß nicht, ob es der passende Begriff ist, aber es schwingt schon so mit. Also es ist nicht so, dass das Schulsystem da nicht auch sein Fett wegbekommt. So. Aber es ist trotzdem auch nicht so, als wäre es so explizit die ganze Zeit so in your face, sondern es wird eben anhand von Jemans Geschichte erzählt. Und mich hat es, vielleicht habe ich es auch deshalb gefragt, schon auch irgendwie wütend gemacht, das zu lesen. Vielleicht auch, weil ich natürlich aus einer anderen Positionierung heraus, aber weil ich diese Arbeit mache und mich mit diesen Ismen im Schulsystem viel auseinandersetze, mir auch genau aufgezeigt hat, wie schwer es eigentlich ist, da rauszukommen, weil es eben auf so vielen Ebenen stattfindet und nicht damit getan ist, dass man mal eben sagt, ja, Rassismus ist scheiße und deshalb wollen wir das hier bei uns an der Schule nicht und mit so einem Magic Wand, zack, und es ist weg. So, sondern dass es in so vielen Situationen immer wieder eine Rolle spielen kann, ob es direkt ist oder indirekt, ob es die Schulwahl ist, ob es ein Elternabend ist. Das ist einfach so verwoben in so Lebensgeschichten. Und das, finde ich, zeigt der Roman irgendwie krass auf und macht es aber nicht mit so einem, also macht es auf eine sehr nachdenkliche Art und Weise. Also ich glaube, man geht letztlich nachdenklich daraus und denkt sich schon so ein bisschen, was machen wir jetzt damit? Aber weiß auch gleichzeitig, diese Lösung werde ich nicht mal ebenso, also die bekomme ich nicht mal ebenso. So, das sind immer wieder neue Situationen und so weiter. Und du hast ja gesagt, du würdest gerne auch ein wenig über genau diese Dinge, nämlich Macht und die Frage nach Wissensbeständen in Schule und wessen Wissensbestände vielleicht auch zählen oder was sehen wir als Wissen an und worüber müsste man vielleicht auch nachdenken, sprechen und wie hast du vielleicht versucht, diese Themen, die dich beschäftigen, dann auch genau an diesen Stellen einzubinden oder insgesamt in den Text einzubinden?
Also Jemal ist auf jeden Fall eine Figur, die sehr stark von diesem Bedürfnis nach Wissen umgetrieben wird. Und er sucht immer nach so einer Art finalem Wissen. Und natürlich ist ihm klar, dass er das nicht erreichen kann, aber das hindert ihn halt nicht daran, es zu versuchen, so. Das heißt, sein Scheitern ist in dem Sinne vorprogrammiert. Was er sich komischerweise nicht fragt, weil er eben so sehr in diesem Hamsterrad ist von, ich brauche jetzt aber Gewissheit. Und die Gewissheit ist ja der verlängerte Arm von, ich brauche Sicherheit. Und dieses Bedürfnis, das wir natürlich alle haben, aber das auf jeden Fall nochmal verstärkt wird, wenn man eben diese Erfahrung des Verlassenwerdens gemacht hat. Und ich spreche jetzt auch hier nicht nur, wie du gerade auch sagtest, ne, nicht nur von diesem individuellen Verlassenwerden. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, seine Eltern, boah, voll scheiße, sie haben ihn irgendwie da abgeschoben. Aber auch Kadir und Nurjihan, die Eltern, sind Figuren innerhalb eines Systems, innerhalb, ja, unterschiedlicher sozialer Systeme vielleicht auch. Arbeitsalltag, Familienleben, Genderrollen, die sich auftun und so weiter. Das meine ich jetzt damit. Und das heißt, in dem Moment, wo sich ein Individuum ja irgendwie verhalten muss zu einem Gegenüber, ist es ja schon in der Situation drin, wo es vielleicht ein bisschen zu einfach ist, zu sagen, da ist die Verantwortung, weil es halt in der Regel komplexer ist. Für mich war es spannend, ausgehend von dieser Figur Jemal, die eben so diesen krassen Wissensdrang hat, aber auf so eine Art, die ja fast schon ziemlich hinderlich ist, weil sie gewissermaßen eine Verdrängung ist und nicht wirklich Also er müsste sich vielleicht mal ein bisschen mehr mit so inneren Wunden auseinandersetzen, mit Sachen, die sich vielleicht bearbeiten lassen können, anders als bestimmte strukturelle Sachen, für die es nicht wirklich möglich ist, individuell Lösungen zu finden. War es wichtig, also erzählerisch wichtig, aber auch formal einfach spannend für mich, diese zweite Hauptfigur Suvede da reinzusetzen und mit ihr eben eine Figur aufzurufen, die einer ganz anderen Dynamik von Wissen und einem Verständnis von Wissen folgt. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Ich habe vorhin kurz erwähnt, es geht für mich so übergeordnet um das Thema der Wiederholung, aber das wird an einer Sache, unter anderem an einer Sache ziemlich konkret auch dann durchgespielt im Text, nämlich Wiedergeburt. Und Cemals Urgroßmutter Suvede ist eben ein Charakter, der sich anscheinend an ein früheres Leben erinnern konnte. Und jetzt holt sie ihn so in seinen Träumen eigentlich in ihre Welt rein und zeigt ihm ganz viel aus ihrem Leben und zeigt ihm, woran sie sich erinnert, nämlich an ihr früheres Leben und wie wenig sie in dieser Erinnerung auch von ihrem Umfeld verstanden wird. Es gibt kein Anzweifeln, aber vielleicht trotzdem auch nicht wirklich ein Verstehen wollen. Wie geht es eigentlich dieser Person, die irgendwie diese Sehnsucht hat nach etwas halt nicht Erreichbarem, ne? Nach der Rückkehr zu etwas, was nicht mehr möglich ist. Und das war für mich sehr spannend, das so einander gegenüberzustellen. In der Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, klingt das ja auch hier und da schon durch. Ne, wie ist eigentlich diese Erinnerung auch konstruiert? Wie war das eigentlich nochmal? Erinnerungen sind ja auch häufig etwas sehr Fragiles und Unzuverlässiges. Und das fand ich sehr spannend, damit zu spielen. Und um vielleicht nochmal so diese Rückkopplung zum System Schule auch zu machen. Ich habe den Eindruck, dass gerade im Umfeld Schule oder Schulwesen, auch Hochschule, Gedächtnis noch viel, viel fragiler ist als an vielen anderen Orten, weil man müsste ja meinen, dass da eine unglaubliche Vergesslichkeit herrscht. Ne? Wie kann es sein, dass bestimmte Ismen immer wieder und wieder und wieder und wieder auftauchen und das funktioniert ja nicht, wenn du nicht verdrängst, ne? Wenn du nicht verschiebst. Und ich würde schon sagen, dass die Figur Ekin, die Tochter, dann nochmal so ein weiterer Schritt in diesem Gedankenspiel für mich war, zu gucken, aber was könnte es vielleicht für Möglichkeiten daraus geben? Und gleichzeitig aber auch immer vor dem Hintergrund der Frage, so was ist dann aber noch realistisch für den Text? Mhm. Ne? Weil es ja in diesem Mikrokosmos, der aufgemacht wird, muss es ja natürlich trotzdem funktionieren und es muss logisch sein, innerhalb der eigenen Textlogik.
Absolut. Spannend. Ja, ich habe beim Lesen auch immer wieder gedacht, das klingt so ein bisschen absurd, aber ich habe gedacht, ich würde mich gerne mit Cemal über diese Themen unterhalten.
Oh, das ist schön.
Als Lehrerin. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, wenn ich so an viele KollegInnen und so auch denke und an das Thema Schule und vor allen Dingen auch Kolleginnen, die sich in diesen Bereichen, ich nenne es jetzt mal, engagieren, ne? Oder eben auch eigene Erfahrungen machen und so sich in dieser Figur wahrscheinlich sehr gut wiederfinden können. Weil für mich auch so ein bisschen die Frage mitschwingt, auch bei der Situation mit Ekin am Ende, also das ist ja relativ am Ende, was, und das schließt ein bisschen an das auch an, ne? Was nützt uns eigentlich dieses ganze Wissen um Themen, wenn wir es nicht in Haltung oder in Aktion oder in Handeln, wie auch immer man es beschreiben will, übersetzt bekommen oder wenn vielleicht auch an der Stelle dann so große Wissensunterschiede herrschen, dass man kaum noch miteinander sprechen kann. Mhm. Also ich hatte bei dieser Situation am Ende, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, wirklich das Gefühl, ist da überhaupt ein Dialog oder ein Trialog oder wie auch immer möglich zwischen dieser Lehrkraft und Cemal, die ja eigentlich sehr nah beieinander sein müssten. Mhm. Also eigentlich müssten sie miteinander sehr gut kommunizieren können, aber es gibt so eine große Lücke zwischen diesen beiden Figuren. Und das ist was, was ich glaube, was wir jetzt gerade sehr viel erleben. Also, wo wir einfach merken, das wird auch Schwierigkeiten geben, weil es keine Gesetze gibt oder sowas. Und ich sage jetzt nicht, dass das über Gesetze funktionieren würde, aber die eben sagen, ihr müsst euch mit diesem Thema auseinandersetzen oder wir müssen das aufarbeiten oder so. Also irgendwie gibt es das ja schon, aber es gibt ja wirklich so Funktionsschwächen. Und diese Situation zeigt es so krass auf, ne? Dass man irgendwie denkt, naja, es könnte ja auch eine Situation sein, die so gezeichnet ist, dass die beiden als Kollegen dann in einen Dialog eintreten, der funktioniert alleine aufgrund der Tatsache, dass sie Kollegen sind und dadurch Anknüpfungspunkte haben, also um das jetzt mal so ganz utopisch zu zeichnen, aber genau das passiert natürlich nicht. Und ja, das ist was glaube ich auf der einen Seite sehr viel Identifikationsmöglichkeit so bietet, aber auch viele Fragen aufwirft. So zum Thema Schule und zum Thema, wie stark ist dann eigentlich auch so eine Systemmacht, die eben so krass daran festhält und das Ganze natürlich über Einzelpersonen irgendwie repräsentiert, aber letztlich liegt es ja auch woanders. Es liegt ja in der ganzen, also auch in einem größeren Kosmos als im Kosmos Schule. Also es liegt natürlich an gesellschaftlichen Fragestellungen und der Frage danach, ob wir es eigentlich wirklich wollen und so, ne? Also,
Ja, ich dachte gerade auch noch, es gibt ja noch eine weitere Figur, die dann natürlich genau in diesem Fall eine wichtige Rolle spielt, nämlich Cemals Ex, Gül, die diese ganze Situation ganz anders angeht als Cemal. Und auch das hat ja natürlich etwas so mit den individuellen gleichzeitig dann aber sehr schnell auch kollektiven Erfahrungen innerhalb des Systems zu tun. Und der Trick ist ja auch immer, dass man denkt, ich bin alleine damit. Ist man natürlich nicht, ne? Es sind ja kollektive Erfahrungen, aber dadurch, dass vieles ja auch dann schambehaftet ist. Und ich glaube, deswegen ist Schule auch so ein guter Nährboden für sowas, weil die Scham ganz schnell auftauchen kann, die ja auch, also das wird ja auch dann sehr schnell ans Wissen geknüpft. Du weißt nichts, du bist dumm, du hast nicht das richtige Equipment, du hast nicht das richtige Material, um in dieser Welt zu bestehen. Du solltest dich schämen, ne? Das passiert ja ganz schnell. Und zwischen diesen beiden Figuren, Cemal und Gül, seiner Ex-Frau, gibt es ja auch ziemlich viel Dialog darüber, was machen sie jetzt mit dieser Situation, wie sollen sie jetzt damit umgehen. Und die Wünsche, das konkret anzugehen, gehen sehr weit auseinander. Aber dem zugrunde liegen halt dieselben Erfahrungen. Also dasselbe Wissen darum, wie schwer es ist, sich dazu zu verhalten. Und das liegt natürlich daran, dass es eigentlich nicht möglich ist, sich in einer Situation, die einfach absolut falsch ist, richtig zu verhalten. Ne? Und das wird dann so als individuelle Aufgabe sehr schnell betrachtet. Dabei ist es das natürlich nicht.
Ja, und das ist ja ähnlich, wie so oft bei diesen Themen, letztlich diese Unterscheidung oder diese Argumente, die man oft hört, ja, das ist deine Meinung und das ist meine Meinung und wir kommen da einfach nicht zusammen. Und man denkt sich, ja, aber I'm sorry, in diesem Fall ist das nicht meine Meinung, sondern die Diskriminierung ist eine Tatsache. Und du verhältst dich auf eine bestimmte Art und Weise dazu. Aber das ist ja oft so ein Framing, was dann ganz oft so dargestellt wird, als wäre man einfach, als fände man jetzt irgendwas schön oder nicht so schön oder so. Und ich glaube, das spiegelt das auch ganz gut, in was für einer verzwickten Lage man dann immer wieder steckt. Wir haben jetzt schon, die Zeit geht so schnell rum, wir haben schon eine Stunde geredet.
Oh, wow. Ja.
Und ich glaube, ganz viel Futter auch irgendwie geliefert zu lesen. Und du darfst aber natürlich trotzdem neben dem Lesen, falls dir noch was einfällt, also ich glaube, die nehme ich dir jetzt einfach schon vorweg. Das ist natürlich, sonst würde ich, glaube ich, auch nicht auf diese Art und Weise über den Roman sprechen. Es sich lohnt zu lesen. Aber du darfst natürlich auch noch eine weitere Hausaufgabe an alle Zuhörenden stellen, die dir vielleicht so in den Sinn kommt, auf Grundlage des Gesprächs, das wir gerade so geführt haben. Mit dem Hinweis, dass viele wahrscheinlich irgendwas mit Schule zu tun haben, die diesen Podcast hören.
Okay. Oh, jetzt muss ich mich kurz sammeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon didaktisch genug ist. Wir haben jetzt vorausgeschickt eigentlich. Bitte alle, liest das Buch. Das ist aber noch nicht die Hausaufgabe, haben wir jetzt schon gesagt.
Das ist meine.
Okay. Vielleicht wäre es spannend, sich damit auseinanderzusetzen, was Verlassen und Verlassenwerden eigentlich für eine Rolle spielt in diesem ja doch sehr festen sozialen Gefüge, durch das man sich so navigiert, zu dem ja eben auch diese Wissenskomplexe dazugehören und Machtdynamiken. In die Schule ist ja jetzt letzten Endes nur ein Beispiel dafür. Man könnte auch sagen, also es geht ja auch sehr viel um Beziehungen einfach in so. Auch da gibt es natürlich wahnsinnig viele, ja vielleicht so dem Menschen irgendwie so ganz tief zugrunde liegenden Dynamiken, die sehr schnell eben auftauchen können. Und vielleicht wäre es spannend, sich anzugucken, wo kommen eigentlich bestimmte Ängste her und sind die wirklich so furchteinflößend? Oder kann man sich selber die Chance geben, vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive darauf zu gucken und vielleicht in dem Sinne so die eigenen Ängste ein bisschen, also die sich so um Verlassen und Verlassenwerden auch drehen können, auch von einem System, nicht nur von Individuen, dem irgendwie nochmal neu zu stellen.
Cool. Vielen, vielen Dank. Was für eine schöne Hausaufgabe. Und danke für das schöne Gespräch und das Lesen. Mich hat es sehr gefreut, dass du da warst.
Dankeschön.
Und auch vielen Dank fürs Zuhören an alle, die jetzt zugehört haben. Ich verlinke natürlich wie immer alles.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal.